Ich grüße euch ganz herzlich. Seid ihr schon auf Gebetswoche eingestellt? Heute ist ja der Beginn unserer Gebetswoche. Ihr hattet oder habt die Lesungshefte in euren Fächern und wer noch keins hat, draußen auf dem Tisch liegen noch welche. Nehmt sie euch mit und schaut da ruhig mal rein. Wolfgang hat es schon gesagt, Donnerstag und Freitag treffen wir uns hier, werden Vorträge hören und gemeinsam beten. Friedbert Hartmann ist da. Verpasst das nicht. Es kann eine gute Sache werden. Das Thema dieses Jahr, das Thema der Gebetswoche heißt Mission der Hoffnung. Und in seinem Vorwort zu dieser Lesung schreibt Bruno Vertalier, dass ihn das an Mission Impossible erinnert. An unmögliche Mission und natürlich auch an den gleichnamigen Film. Jeden Tag werden wir mit Krisen konfrontiert, so sagt er, die Menschen in Hoffnungslosigkeit ziehen. Arbeitslosigkeit, Gewalt in den Familien, Kriege, Umweltzerstörung. Und in den letzten Wochen hat uns ja auch Robert Enke daran erinnert, dass auch erfolgreiche Menschen hoffnungslos in Krisen verstrickt sein können. Mission der Hoffnung. Wir können diese Mission nicht erfüllen, wenn nicht Gott selbst dafür sorgen würde, dass wir Hoffnung haben. Das wird uns bewusst. Für uns Christen kann es darum nichts Wichtigeres geben, als ihn zum Zentrum unseres Lebens zu machen, als Gott groß zu schreiben. Was bedeutet das? Wie kann ich Gott in meinem Leben groß schreiben? Und wie werde ich Teil dieser Mission der Hoffnung? Gott groß schreiben bedeutet zuallererst, dass wir andere Menschen nicht abschreiben dürfen. Es schlägt sich immer in zwischenmenschlichen Beziehungen nieder. Kirchengeschichtlich haben wir viel geredet, wir als Kirche, aber besonders auch wir als Adventisten. Bei einem Treffen mit christlichen Leitern vor 2 Wochen war so am Tisch im Gespräch die Frage, was kann eure Gemeinde ganz besonders? Ich habe gesagt, wir können besonders reden, unter anderem. Wir können besonders gut reden. Ich habe von unseren Gesprächsgruppen am Sabbatmorgen im Gottesdienst erzählt. Und die anderen waren begeistert, sowas haben sie nicht. Dass wir miteinander im Gottesdienst reden, das ist toll, das ist eine Stärke. Reden und diskutieren, überzeugen, das waren die wichtigsten Disziplinen, auch wenn es um das Thema Mission ging. Lange Zeit waren wir damit sehr erfolgreich. Aber die Zeit hat sich geändert. Und wir können es uns nicht leisten zu warten, dass Menschen dazukommen und wir reden nur. Wir brauchen Menschen, die Taten folgen lassen. Die Tat ist die Währung, in der die Liebe Gottes ausgezahlt wird. Oder wie Jan Paulsen in seinem Vorwort schreibt, wieder zur Lesung, Liebe, und ich sage tätige Liebe, ist der Treibstoff der Mission der Hoffnung. Menschen glauben nicht wegen guter Argumente. Sie glauben auch nicht, weil sie da jemanden sehen, der begeistert ist. Gründe, begeistert zu sein, gibt es viele. Da muss man nur mal ins Stadion gehen und dort einen Gottesdienst mitmachen. HSV gegen Dortmund oder was auch immer. Da sieht man Begeisterung. Gott großschreiben und attraktiver Glaube lebt davon, dass Wort und Tat zusammengehen. Der Glaube an Jesus birgt für Integrität unserer Taten. Er ist Inhalt unserer Taten, er ist Antrieb. Aber die Tat erst macht glaubhaft, was wir sagen. Jesus gebraucht dafür das Bild vom Salz und vom Licht. Er sagt uns, werdet Salz, werdet Licht und verteilt euch in diese Welt hinein, an eurem Arbeitsplatz, an eurem Studienplatz, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, eurem Freundeskreis. Verteilt euch. Es mögen wieder andere Zeiten kommen, aber im Moment sind nicht Worte, sondern Taten die stärksten Argumente. Dabei dürfen wir andere Menschen nicht abschreiben, an das Gläubige, an das Denkende, an das Lebende. Nicht ausgrenzen. Stattdessen, so wie Jesus das gemacht hat, geht es darum zu integrieren. Menschen, die von einem Treffen mit Jesus weggingen, die fühlten sich immer aufgewertet. Problematisch finde ich es, wenn Christen daran zu erkennen sind, dass sie immer recht haben. Die Wahrheit ist hier drin. Ich weiß, wie die Erde entstanden ist. Und ich weiß, wie sie aufhört. Ich weiß, wie es im Himmel aussieht. Und ich weiß Bescheid über die Hölle. Und ich weiß, dass du dahin gehst. Ist das frohe Botschaft? Du kommst in die Hölle? Gut, wir Adventisten, wir reden nicht von Hölle. Wir reden vom Gericht und von Verdammung. Wie tröstlich. Wir dürfen Menschen nicht ausgrenzen, abschreiben. Ich gebe zu, das ist schwer. Aber unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, Recht zu haben. Unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Das ist das Erkennungszeichen für Christen. Liebe. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Liebe? Und wie sehen die Schritte aus zu dieser Liebe? Wenn man Gott so groß schreiben möchte, dann muss man ihn auch richtig buchstabieren können. J-E-S-U-S. Jesus. Es geht darum, dass wir uns an Jesus allein orientieren, wenn wir verstehen wollen, wie Christsein heute funktioniert, heute im 21. Jahrhundert. Für uns ist das nicht einfach, denn wir sind geprägt durch unsere Kultur, durch unsere Erziehung. Und manchmal ist unsere Vorstellung von Jesus so verzerrt, dass sie uns auf eine Mission des Gesetzes und des Gerichts schickt, statt auf eine Mission der Hoffnung. Ich habe einen netten Artikel gelesen diese Woche von einem Restaurateur, der von einem Pfarrer in Sachsen eingeladen wurde, ein Altarbild freizulegen. Der Pfarrer hatte einen uralten Bericht gelesen, dass unter diesem Altarbild ein anderes steckt. Der Altar wurde 1751 übermalt, weil die Gemeinde dieses Bild anstößig fand. Und dieser Restaurateur war eigentlich gar nicht so begeistert, denn Jesusbilder kennt er zu Genüge und irgendwie machten sie ihn nicht so froh. Er hat sich dann dahin aufgemacht, weil er das Geld brauchte und sah dann dieses Altarbild, ganz typisch, ja, ein Jesus ungefähr 1,80, 1,75, braune Haare, guckt ein bisschen verklärt, mit erhobenem Zeigefinger. Er hat dieses Bild freigelegt. Ach ja, das ist das Bild, was er da sah, das war also die Himmelfahrt Jesu, entrückt von der Erde. Und er hat dieses Bild freigelegt und darunter kam eine Szene zum Vorschein, die stellte die Hochzeit zu Kana dar. Und der Jesus, den er dann sah, den hat er noch nie vorher so wahrgenommen. Da stand ein muskulöser Mann mit braun gebrannter Haut und einem Lächeln im Gesicht, mitten eben in dieser Feier. Der Pfarrer war ganz begeistert und hat ihm erklärt, ja, so muss das sein. Jesus war Zimmermann, war Bauarbeiter. Na klar hatte der Muskeln und natürlich hat er im Freien gearbeitet und natürlich war er braun gebrannt. In einem zweiten Bild wurde die Heilung eines Kranken in der Menschenmenge dargestellt. Er hat es freigelegt und darunter kam die gleiche Szene zum Vorschein. Aber sie war viel bunter. Grellere Farben. Und Jesus heilte nicht mit ausgestreckter Hand, sondern er hatte diesen Kranken im Arm und er strich ihm mit seiner Hand über die Haare, über den Kopf. Auch die Menschen drumherum, sie zeigten irgendwie viel mehr Emotion. Jesus freute sich. Bei den Menschen sah er offene Münder. Sie jubelten, sie streckten ihre Arme in die Höhe. Es sind andere Bilder von Jesus, als ich sie kenne, aus den meisten Jesus-Filmen. Wir müssen uns die Mühe machen, zum historischen Jesus zurückzukehren. Schauen, wie hat er eigentlich gelebt? Was hat der Revolutionäres getan? Und das ist spannend. Man kann Gott nur in der Person Jesu buchstabieren. Und Jesus hat radikal gelebt und gehandelt. Johannes, der Jünger, schreibt in seinem Brief, Gott ist Liebe. Jesus ist Liebe. Und wir wissen, es gibt verschiedene Formen von Liebe und das Wort, was hier gebraucht wird, ist Agape. Das ist göttliche Liebe. Liebe, die immer weg von sich selbst geht, auf den anderen hin. Das sieht man auch daran, wie Gott sich selbst vorstellt. Wir haben da Schwierigkeiten damit. Drei und doch einer. Wir haben dieses Kunstwort gebildet, Dreieinigkeit. Aber dieser Aspekt Gottes, so wie er sich uns zeigt als eine Dreieinigkeit, zeigt uns etwas Wichtiges über Gott. Der Vater gibt alle Macht dem Sohn Jesus, von sich weg zu Jesus. Und Jesus arbeitet zu Gott hin. Er tut, was der Vater will, obwohl er alle Macht hat. Von sich weg zum Vater. Der Heilige Geist verwendet sich für den Vater und für den Sohn, von sich weg. Agape heißt wegleben von sich selbst, zum anderen hin. Das ist mühsam. Aber es ist der Moment, an dem der Glaube messbar wird, verifizierbar. Jesus lebt so. Er hebt seinen Blick auf zu diesem Zachäus, der im Baum sitzt. Er schaut hinauf. Unsere Aufgabe ist es, aufzuschauen zu den Menschen, zu diesen Geschöpfen Gottes, die er so sehr liebt. Mit ihm zu leiden, mit ihm in dieser Welt zu stehen und sich für sie einzusetzen. Wir müssen rausgehen, die Schwelle überschreiten und das nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Wir dürfen es nicht ertragen, dass es in Afrika Menschen gibt, die Hunger leiden, dass es Kriege gibt. Ich bin froh über ADRA, über unsere Paketaktionen, über die Krankenhäuser und Heime, die wir als Adventisten unterhalten. Aber das entbindet uns als Einzelne nicht von unserer Verantwortung. Wir sind gefragt. Soziale Gerechtigkeit gehört zur Agape mit dazu. Und da mögen einige sagen, jetzt kommt er mit sozialer Gerechtigkeit, ist ja gerade Mode, alle reden davon. Aber darum geht's nicht. Sondern es geht darum zu fragen, was würde Jesus tun in unserem Setting heute? Einer der Hauptirrtümer an dieser Stelle unter uns Christen ist, dass wir Christen werden, damit wir in den Himmel kommen. Das stimmt nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Wenn du die Bibel liest von Anfang bis Ende, dann stellst du fest, dass es für uns Christen eigentlich darum geht, den Himmel auf die Erde zu holen. Das ist die erste Voraussetzung dafür, dass unser Betriebssystem Agape in unserem Leben funktioniert. Wir sind nicht Christen aus Angst vor dem Gericht, aus Angst davor, nicht in den Himmel zu kommen. Was ist das für eine Motivation? Ich habe meine Frau geheiratet und wenn ich ihr sagen würde, dann du, hör mal, ich hatte Angst, dass ich keine mehr abbekomme, dann hätte sie sicherlich nicht gejubelt, die mir den Marsch geblasen. Und ich glaube, das wäre noch die harmlose Variante. Sie kann da sehr streng sein. Was ist das für eine Motivation für Beziehung? Für eine Beziehung mit Jesus. Ich habe Angst, dass ich sonst verdammt werde. Sehr schmeichelhaft. Ich bin Christ, weil ich einer Bewegung angehören möchte, die einen Unterschied macht. Deshalb, weil ich sein Betriebssystem Agape in meinem Herzen haben möchte. Deshalb, weil ich lese, dass Gott sich nach uns sehnt. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Da ist er im Garten Eden und er spaziert mit den Menschen. Der Himmel kommt auf die Erde. Und dann die Stiftshütte. Gott wohnt unter seinem Volk. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott ist im Tempel mitten unter ihnen. Jesus ist zum Anfassen da. Der Himmel kommt auf die Erde. Und zum Schluss in Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah das neue Jerusalem wie eine geschmückte Braut auf die Erde herabkommen. Es geht im Christsein darum, dass du den Himmel auf die Erde bringst, an den Stellen, wo du das kannst, mit den Begabungen, die Gott dir gegeben hat. Und soziale Werke, soziale Gerechtigkeit, gegen Armut zu kämpfen, das ist kein Luxus. Das ist die Mittelachse, das ist der Antrieb des Evangeliums. Und hey, das kommt nicht von mir, das steht in der Bibel. Und ich muss zugeben, ich habe in der Regel darüber hinweggelesen. Schlagt die Bibeln auf, wenn ihr sie da habt. Matthäus 25. Matthäus 25, da spricht Jesus vom Weltgericht, vom Ende der Zeit. Und da stehen zwei Gruppen von Menschen vor ihm. Die Schafe und die Böcke, die Guten und die verloren gehen. Und Jesus sagt zu diesen Menschen in Matthäus 25, ab Vers 35, die gerettet werden und die es gar nicht fassen können. Ihnen sagt er, als ich hungrig war, da habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, da bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, aber ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wenn das nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. Lesen wir noch einen anderen Text, Matthäus 7, ein paar Seiten vorher. Vielleicht als Gegensatz dazu, Matthäus 7, ab Vers 20. Matthäus 7, Vers 20. Ebenso werdet ihr auch einen Menschen an seinen Taten erkennen. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen Wahrheit gepredigt. Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen sagen, ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, habt ihr ohne mich getan, geht mir aus den Augen. Es ist starker Tobak. Und das zieht sich durch die Bibel. Was wir hier haben, sind ja nur zwei ausgewählte Stellen. Jesus sagt, selig sind die Armen. Oder wie schwer hat es ein Reicher, in das Himmelreich zu kommen? Und dann spricht er von dem armen Lazarus, der in Petrus Schoß im Himmel sitzt und einem Reichen als Gegensatz dazu, von dem wir nicht mal den Namen wissen. Im Alten Testament, Jesaja 58, auch noch ein Text, den wir gerne lesen können. Jesaja 58, ab Vers 7. Jesaja 58, Vers 7. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben. Es kann sein, dass du dich fragst, was der Glaube eigentlich soll. Scheint antiquiert zu sein, weltfremd, langweilig vielleicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht tun, was richtig ist, was sich richtig anfühlt. Vielleicht macht Glaube dann Sinn, wenn wir ausleben, wofür er steht und was Jesus vorgemacht hat. Ich glaube, dass unsere Heilung dann anfängt, wenn wir Agape ausleben, wenn wir uns verschwenden in diese Welt hinein. Das gehört zusammen. Bonhoeffer hat geschrieben, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche besteht nicht zum Selbstzweck, so gern wir das auch hätten. Christsein bedeutet, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und Gott großschreiben bedeutet, das zu tun, was Jesus uns vorgelebt hat, mit Agape im Herzen sich zu verschwenden. Was wäre, wenn wir Christen wieder anfangen würden, Salz und Licht zu werden, so wie Jesus das gesagt hat und wie er es gemacht hat? Seid Salz und Licht, sagt er uns. Seid das Salz der Erde. Wir sind das Salz in unserem Bezirk, in unserer Stadt. Und Salz damals war ja da, um zu konservieren, um zu bewahren, nicht um zu versalzen. Fleisch wurde haltbar gemacht mit dem Salz. Und das hat mit dem Schöpfungsauftrag zu tun. Bebauet und bewahret, sagt Gott ganz am Anfang. Jesus sagt uns das. Ihr sollt bebauen und bewahren. Ihr sollt Menschen heil machen. Das ist eure Aufgabe, eure Kernkompetenz. Das ist es, woran Christsein gemessen wird. Heilen und für andere Menschen da sein. Ob Christ oder nicht, uns Menschen wird es langsam klar, dass unsere Gesellschaft nicht funktioniert, wenn jeder nur an sich denkt. Wir teilen uns eine kleine Erde. Wir alle sind auf diesem Planeten, ja, wir leben hier und wir sind dafür verantwortlich. Das wissen wir. Und wir nehmen wahr, dass einiges schief läuft. Und das macht uns sauer. Hoffentlich macht uns das sauer. Hoffentlich lässt es uns nicht kalt oder resigniert. Unsere Chance, etwas dagegen zu halten, ist, von Jesus diese andere Einstellung zu lernen. Agape leben, für andere da zu sein. Und nur du kannst Salz und Licht sein, dort, wo du stehst, wo du bist. Da kommt kein anderer hin. Darum stehst du dort. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass selbst wenn man Gott groß schreibt und selbst wenn man ihn richtig buchstabiert, indem man Jesus nachfolgt, selbst dann müssen wir damit rechnen, dass es Menschen gibt, die nicht lesen können. Es gibt Analphabeten. Aber Menschen lesen Jesus in dir. Du bist die Hand und der Fuß von Jesus. Im Korintherbrief schreibt der Paulus, ihr seid Botschafter an der Stelle von Jesus. Durch dich und durch mich, mit deiner ganz eigenen Geschichte, kommt das auf die Straße, was Jesus sich für die Menschen wünscht. Wir müssen Gott nämlich gar nicht selbst groß schreiben. Gott hat sich selbst längst groß geschrieben in unserem Leben. Ich muss nicht rausgehen und die dicke Nummer abziehen, Superman spielen, die große Aktion starten. Ich kann einfach sein, wie ich bin. Du kannst sein, wie du bist. Mit dem, was Gott dir mitgegeben hat. Alles, was dazu gehört, ist, dass du in deinem Umfeld plötzlich anfängst, Salz zu werden, Christ zu werden, Agape zu leben, zu den anderen hin, dass du dich mitteilst und Anteil nimmst, dass du zur Mission der Hoffnung wirst. Und dann denken die Leute, was ist los mit dir? Bisher hast du nur geredet und was bist du jetzt so komisch? Warum liebst du mich? Die Antwort musst du ihm dann irgendwie geben. Vielleicht denkst du, wie soll ich das denn machen? Was kann ich schon geben? Was kann ich schon bewirken? Vielleicht sieht es in deinem Leben gerade total chaotisch aus. Da ist nichts geordnet. Und du weißt selbst nicht genau, wo du stehst. Vielleicht steckst du mitten in einer schweren Zeit. Oder du hast den Eindruck, dass deine Geschichte einfach nur langweilig ist, normal. Nichts, womit man beeindrucken könnte. Vielleicht schämst du dich auch für deine Vergangenheit. Ich möchte dir sagen, dass deine Geschichte immer in Gottes Geschichte hineinpasst. Deine Geschichte passt immer in Gottes Geschichte hinein. Er will durch dich und durch deine Geschichte in diese Zeit hineinwirken. Vielleicht müssen wir gar nicht vor unserer Geschichte, vor unserem Leben davonlaufen. Gerade deine Brüche und deine schweren Zeiten. Vielleicht spricht Gott gerade durch sie und schreibt in deinem Leben dadurch groß. Vielleicht sind gerade diese Dinge der Auslöser, etwas ganz neu zu machen und den Himmel auf die Erde zu bringen. Aber vielleicht schreibt Gott auch in deiner unscheinbaren, ganz kleinen und so normalen Geschichte groß. Unser Auftrag ist es, die Welt und die Menschen um uns her wahrzunehmen, uns ihnen zuzuwenden. Ganz praktisch. Anpacken, uns verschwenden. Und das wird die Welt verändern, das wird uns gut tun. Unsere eigene Geschichte ist oft eine ganz besondere Chance an dieser Stelle. Wir können anderen auf- und durchhelfen, die Ähnliches erlebt haben wie wir. Manchmal führen schwierige Lebenssituationen ja zu Isolation, zu Einsamkeit, Abgeschiedenheit. Aber wir können die sein, die solche Menschen wahrnehmen, die ihnen zur Seite stehen, die auf sie zugehen. Ganz praktisch, weil wir ein Auge für sie haben und weil wir Agape leben, diese Liebe, die sich für den anderen einsetzt und verschwendet, weil wir Salz sein wollen und Licht, weil wir Gottes Arme und Beine, seine Botschafter in dieser Welt sind. Lasst uns Gott groß schreiben. Er helfe uns und segne uns darin, stärke uns bei dieser Mission der Hoffnung. Amen.